Herzlich willkommen zu Diversity FM, der Podcast. Zu einer weiteren Folge, diesmal zum Themenfeld Flucht. Ich freue mich sehr, diesmal mit meiner Kollegin Bianca Huber zu sprechen, die in Frankfurt eine Anlaufstelle für Geflüchtete vor 6 Jahren eröffnet hat. Und seitdem leitet sie das mit ihrem Team zusammen, ist eine Beratungs- und Anlaufstelle und macht ganz, ganz tolle Arbeit, wie ich finde. Und von daher freue ich mich, dass ich endlich mit ihr sprechen konnte, zu ihrer Arbeit, zu ihrem Engagement und warum sie das Ganze macht. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hi Bianca, ich freue mich endlich auf dieses Interview. Wir sind ja Kolleginnen bei der IG Metall, aber heute geht es um das Thema Geflüchtete, weil du hier was Großartiges in Frankfurt gestartet hast und das gibt's immer noch. Ich meine, wir reden nicht mehr jeden Tag über Flucht in Deutschland wie 2015, 16, aber die Menschen sind ja da und die Themen sind auch da und das ist eines der wenigen nachhaltigen Projekte, die ich überhaupt kenne, die sozusagen sagen, ja, ich fange damit an und ich mache damit weiter. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir in dieser Podcast-Folge über dein Engagement, über das Thema Flucht sprechen und was dich antreibt. Und bevor wir das tun, meine Frage an dich, was verbindest du mit dem Begriff Diversity?
Also ich verbinde da eher so ein Gefühl von Vielfalt, bunt, Farbe, also kein Grau, Klänge, das ist für mich divers. Die Stille ist für mich nicht divers.
Und immer nur ein Ton und ein Klang wäre sozusagen ja
so. Ist nicht divers.
Genau, ist nicht divers, genau. Sehr schön. Es gibt die Beratungs- und Anlaufstelle für Geflüchtete in Frankfurt mit dem Titel Der Laden. Ich kenne nicht so viel Vergleiche so. Kannst du mehr dazu sagen, dass es so etwas gibt, bis hin zur Berufsberatung und so weiter? Mhm. Aber lass uns mal zurück auf Anfang gehen. Und die Frage an dich, wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Weil eigentlich ist es ja nicht so, dass du, keine Ahnung, in der Flüchtlingsarbeit sozialisiert worden bist oder sonst irgendwie. Oder vielleicht doch, ich weiß es vielleicht nur nicht. Also wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen?
Also ich bin doch ein Stück sozialisiert. Als ich bei der IG Metall angefangen habe, habe ich für den Kollegen gearbeitet, der die Ausländer betreut hat im Bezirk Frankfurt. Und das waren 3 spannende Jahre. Damals war noch Grenzöffnung, das sah das Volk noch, das waren die Vietnamesen, die Kambodschaner, die Kubaner, die damals eine Rolle spielten. Und für mich schließt sich jetzt eher ein Kreis. Also jetzt sozusagen im Herbst meiner IG Metall-Zeit bin ich wieder bei dem Thema, bei dem ich am Anfang auch war. Okay. Wie ich zu der Idee gekommen bin, das habe ich schon oft erzählt. Das war im September 2015, saß ich jeden Abend am Fernseher und habe diese ganzen Fluchtbilder gesehen. Und das hat mir jeden Abend die Tränen in die Augen getrieben. Ich war dann auch an einem Tag so niedergeschlagen, dass ich gedacht habe, wir müssen da was tun. Dem voraus geht allerdings auch die Deutschkurse, die mir schon 2013, die ich hier ins Haus geholt habe mit den Teachers on the Road. Also das Thema war zu dem Zeitpunkt ja schon im Haus eigentlich präsent, wo jeden Abend manchmal bis zu 120 Leute in den Konferenzräumen Deutsch gelernt haben. Und das fand ich damals schon eine tolle Sache, dass an dem Ort, wo die Menschen für ein besseres Leben kämpfen, Leute, die zu uns gekommen sind, versuchen, ihre Sprache so zu lernen, dass sie hier in Deutschland Fuß fassen können. Aha. Also, dass das im gleichen Stuhl passiert, das finde ich einfach nochmal doppelt geil.
Total.
Ja. So, also war das Thema schon präsent und im September
Und darf ich nochmal fragen mit den Deutschkursen, weil das war genau vor 2015. Da habe ich gesagt, auch nie richtig nachgefragt gehabt. Wie ist das denn zustande gekommen?
mich, also ich war ja zu dem Zeitpunkt für Veranstaltungen und so weiter zuständig und ich wurde von einem jungen Student angesprochen, der gefragt hat, ob wir einen Raum haben für die 8 Lampedusa-Flüchtlinge, die 50 Meter von uns in der Kirche untergebracht sind, um mit denen Deutsch zu lernen. Und die haben dann den Bankettraum, den jetzt die International hat, der war damals noch nicht im System der IG Metall. Mhm. Das war ein Raum, den irgendwie niemand wollte und ich habe den dann gleich gekriegt. Und die konnten dann da unten das machen. Okay. Die waren dann jeden Abend da. Und innerhalb vom halben Jahr ist das schon aus den Nähten gebrochen, ja. Also der Raum, der im Moment für 6 Leute gedacht ist, wo sonst 12 sitzen, da waren bis zu 40 Leute, die auch stehend Unterricht gemacht haben. Und das hat sich dann so toll entwickelt, dass es dann, das war 2013, in 2014 dann in den 3. Stock ging abends ab 18 Uhr in die Konferenzetage. Und das waren dann meistens drei Gruppen, so ganz Sprachanfänger, dann schon einige, die schon ein bisschen was konnten. Und das hat zum Beispiel auch interessanterweise interessante Leute wieder ins Haus geholt. Die Barbara, die Radiomoderatorin vom HR, die mit dem, wie heißt der? Zentralrat der Jugend.
Michael Friedmann.
Genau, verheiratet ist. Ja, die war einmal die Woche hier und hat Unterricht gemacht. Ja. Und die hat dann auch andere Größen vom HR mit hier reingezogen. Also das war richtig gut. Und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt eine recht gute Berichterstattung. Also es war regelmäßig Fotos von den Lernenden aus dem Mainforum in der Zeitung. Ja. Also war das nicht ganz neu, aber das war dann für mich sozusagen. Also das war so aus dem persönlichen Gefühl, ich muss was machen, sonst ertrage ich es nicht. Also es nutzt mir nichts, abends zu weinen und am nächsten Tag so mein Leben weiterzuleben, ohne das Gefühl mitgehabt, ich mache da was.
Genau, und das hat sozusagen, also aus der praktischen Anfrage wurde dann sozusagen eine Möglichkeit, da war ein Raum und dann wurde es größer und dann warst du an diesem Herbst, September 2015, Tränen in den Augen und du hast ja schon was gemacht und da wieder, wir müssen was tun. Jetzt könntest du sagen, du hast ja schon diesen Sprachkurs gemacht, also warum war da noch was?
Ja gut, das eine ist die Sprache, aber was passiert ist auch im August schon und auch im Juli war, dass immer wieder Leute, die vom Sprachkurs hier wussten, kamen tagsüber an die Pforte mit Briefen von den Behörden. Und die Pförtner haben mich dann angerufen und gesagt, da ist wieder jemand für dich. Komm mal runter. So, und da habe ich gemerkt, also da entsteht ein Bedarf, wenn die Leute kommen, wo wir was tun können. Und zwar, was den Bedarf deckt. Und so kam die Idee, nachdem ich dann mitgekriegt habe, dass im Bahnhofsviertel allein fast 3000 Leute untergebracht waren, war das für mich so, eines Nachts bin ich wirklich aufgestanden, habe die Idee runtergeschrieben mit der Beratungsstelle und ich würde mal sagen, das war eines der schnellsten Projekte, die das Haus beschlossen hat. Ja. Also das war Ende September, habe ich die Idee dem Jürgen vorgestellt. Mitte Oktober war es im Vorstand beschlossen und vom Gewerkschaftstag nochmal abgesegnet. Ah. 4 Wochen, das ist nichts für uns.
Ah, absolut, absolut. Ja. Das heißt, du hattest die Idee und die Idee war von Anfang an, oder manchmal verändern sich ja auch die Dinge, war von Anfang an, Leute kommen mit Brief, mit irgendwelchen
Anfragen. Eine Anlaufstelle, wo man sagen kann, du musst dahin, du musst dorthin. Also ich sage mal, die Idee selber war noch sehr blauäugig.
Ja, wieso? Anlaufstelle hört sich erstmal nicht blauäugig an.
Nein, wenn ich sehe, von wo wir gestartet sind, wo wir heute stehen, dann sage ich, das war damals schon sehr blauäugig angegangen. Man hat so eine Idee, aber was wirklich daraus sich entwickelt. Genau. Ja? Sondern das ist wiederum das Tolle, die Idee selber ist ja immer nur das Samenkorn. Es ist ja das spannend, was sozusagen die Idee hervorbringt. Die Idee selber ist, das ist, wie sagt man, Pflicht, ja, die Kühe, was da draus kommt. Und das war schon interessant. Und dann gab's halt auch in der Zeit Erlebnisse, insbesondere am Bahnhof. Ich fahre ja jeden Tag Karlsruhe, Frankfurt, Frankfurt, Karlsruhe, die sozusagen die Idee bei mir nochmal verfestigt hatten, unabhängig von der Entscheidung des Vorstands. Also unabhängig jetzt, was aus dieser einen Idee wurde, hat sich aber bei mir das ganz klar verfestigt. Also es war ein Erlebnis am Bahnhof. Ich bin morgens um 7:15 raus aus dem Zug und sehe da schon eine Traube Geflüchteter, lange Gewänder und so weiter und so fort. Und sehe eine junge Frau mit einem ganz frischem Baby. Und lauf an der vorbei und als ich fast ihre Höhe hatte, ist die Frau zusammengebrochen. Ich konnte das Baby gerade noch so auffangen. Und da haben die Bahnleute ganz toll reagiert, die Schaffner, und sofort dann Sanitäter geholt und alles. Und ich stand da mit dem Kind und habe gedacht, das Kind hat noch nicht mal eine Windel. Nicht mal eine Windel. Dann haben die sich um die Frau gekümmert, Rollstuhl geholt, die Frau in den Rollstuhl gesetzt. Die war so zerbrechlich, so transparent ist schon. Und die hat dann nur thank you. Und ich habe ihr das Baby wiedergegeben. Und da habe ich nur gesagt, warum machen Sie das? Und dann hat sie nur gesagt, I come from Syria, I want my child to survive. Mhm. Und das zerreißt mich immer noch, ja. Und die haben die dann in den medizinischen Raum gebracht und ich bin dann erstmal runter in diesen Shop und habe mal Windeln gekauft, so Pampers, ja, so ganz. Hab gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Leute losschicken, von A nach B karren und die Kinder sind nicht versorgt, ja. Und also das waren dann so Erlebnisse, die setzen dann noch so de Korge, ja, in die Flasche.
Ja. Und okay, das heißt sozusagen aus der Ohnmacht heraus vor dem Fernseher wurde sozusagen eine Idee über Nacht, die hat sozusagen, wurde gut aufgenommen und wurde dann relativ schnell umgesetzt. Und dann habt ihr den Laden, also sozusagen hier unten in Räumlichkeiten gehabt und hattet eine Idee. Und wie war die Anfangsphase?
Die Anfangsphase war ruhig. Ja, also muss man echt sagen, jetzt gemessen an heute.
Echt?
Ja. Wir hatten am 4. Februar aufgemacht. Da hatten wir genau 3 Leute. Klar, das hat sich auch noch nicht, war ja auch noch nicht bekannt. Und dann hatten wir aber auch durch die Netzwerke von damals noch MyPegasus und Berami, das hat sich dann gestreut. So, und MyPegasus war damals noch in den Gemeinschaftsunterkünften in Frankfurt unterwegs, wegen Deutschkursen und Zeug und Kram. Und die haben dann immer angekarrt, ja, die Leute, die, wo wir dann so Informationsnachmittagen gemacht haben, die Puja damals dann auch übersetzt hat. Und dann hat sich das, also innerhalb von einem guten Vierteljahr, doch Tempo Fahrt aufgenommen, ja. Dann ging es am Anfang halt fast nur um Aufenthalt. Ja, das war das große Thema. Und so kam dann die Idee, zu gucken, ob wir nicht einen Anwalt finden, der uns ein bisschen unterstützt. Und da hat die Ulrike Obermeier damals ihren Vater angepriesen, Gott sei Dank. Ulrich, der ist Rechtsanwalt, der ist, das ist jetzt kein Sozialrechtler, der Verwaltungsrecht, aber ist ja auch nicht schlecht bei sowas. Ja. So, und der hat sich da, also der hat da wirklich tolle Erfolge erkämpft. Und dann war auch im Laufe der Zeit klar, gut, der Mann 78 hat die Belastbarkeit Grenzen. Und dann haben wir dann die Annabelle gefunden, die das seither macht. Und so kam dann wieder was dazu. Dann kamen dann Deutschkurse auf niedrigstem Niveau dazu. was wo wir heute jetzt aufgrund von Corona natürlich nicht machen können. Aber auch das hat schon Leute, dass sie bei uns kostenlos Deutsch lernen können. Wie gesagt, ich habe ja die Bilder schon gezeigt, wo 25 Leute in der Ex sitzen und es denen nichts ausmacht, weil es daheim bei ihnen genauso ist. Hauptsache Deutsch. Ja. Das ist auch was, was wir jetzt sehen, durch das, dass so 2 Jahre lang kaum Deutschunterricht stattgefunden hat, verschlechtert sich die Sprache bei den Menschen wieder.
Das heißt, im Moment könnt ihr gar nicht.
Geht gar nicht, ich kann kriege das nicht. Also dann müsste ich K2.
Ja, ein bisschen größer machen.
So, und das ist ein bisschen schade. Der Leonard, der kümmert sich so um Vereinzelte, die vor der Prüfung stehen oder macht mal so Hausaufgabencheck oder sowas. Aber dass wir jetzt in einer Gruppe Deutsch machen, das geht nicht. Das geht leider nicht.
Und das heißt, wenn du mal zusammenfassen würdest, sozusagen, was immer weiter gewachsen ist, aber das, was ihr jetzt macht, ist die Frage zu Aufenthalt, die Frage von, also Sprachkurse jetzt gerade nicht so sehr, aber auch Rechtsberatung und Behördengänge.
Ja, Behördengänge, da gibt es inzwischen andere Organisationen, die Leute begleitet. Also das machen wir nur in ganz wenigen Fällen. Aber wir bereiten also alles rund um den Aufenthalt vor. Ob das der Erstaufenthalt ist oder die Verlängerung oder die Niederlassung. Also wir sind ja jetzt auch am Punkt, wo die Ersten schon in die Niederlassung kommen. Wir haben auch schon 3 Eingedeutschte inzwischen, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also das Ganze begleiten wir. Genauso wie das ganze Gebaren, Jobcenter, Agentur für Arbeit, was die Leute überhaupt nicht, also die können es nicht. Also die können das nicht systemisch erfassen. Ja, weil das ist alles so weit weg von ihrer eigenen.
Und ist auch so schon kompliziert.
Und das ist auch für uns schon kompliziert. Ja, ich kämpfe im Moment mit diesen Sachen, mit diesen Entgeltstufen für den Kindergarten. Und ich denke mal so, was wollt ihr? Ja, wo es einerseits heißt, für Kinder ab 3 Jahren kostet das nichts, dann mach's kostenlos. Aber nein, dann müssen noch das Formular und das Formular. Also da steigen wir auch immer besser durch. Ich bin jetzt schon auch ordentlich versiert, was das Standesamt angeht. Und Namensgebungsrecht und wer, wann ein Vater auf die Geburtsurkunde kommt und wann nicht, ja, was sehr zum Entsetzen der Männer dann ist, weil die nicht verstehen, das ist doch mein Kind, aber aufgrund von fehlendem Reisepass oder Originalgeburtsurkunde kommt der Vater nicht auf die Geburtsurkunde, ja, das wird sich aber in 20, 30 Jahren zeigen, was das wiederum für eine gesellschaftliche Auswirkung hat. Das ist halt insoweit spannend, weil es kommen immer neue Themen dazu. Du sitzt nicht nur an einem und du weißt halt jeden Tag nicht, was durch die Tür kommt.
Und wenn man so ein Gefühl für die Leute, die zuhören, wie viel kommen denn durch die Tür gerade? Wie viele Menschen berät ihr?
Im Moment sind es relativ viele für unsere Verhältnisse. Wir haben montags ist die Rechtsberatung, muss man dazu sagen. Wir haben montags im Schnitt 60 bis 80 im Moment. Und ich sage mal, an Tagen, wo es regnet, das ist auch immer so ein Signal, wie viel kommen, das ist, wenn es regnet, dann bleiben die Senegalesen daheim und die Menschen aus Sudan auch, die kommen bei Regen nicht. Aber jetzt auch, wo es so windig war und das Wetter, trotzdem 40, 50 Leute im Schnitt. Also montags ist immer top. Oder jetzt am Montag war es komischerweise nicht top, aber Roland meint, das lag dran, weil ich nicht da war und Annabelle nicht. Da waren es nur 30, aber wir hatten dann die 70 am Dienstag. Ja, und dann kommt dann alles. Ja, die sammeln dann Post und du kommst dann bei vielen schon mit einer Stunde nicht mehr hin. Ja. Wir versuchen zwar immer wieder die Tagestermine zu reduzieren, aber wir sind jetzt schon für die nächste und die Hälfte der übernächsten Woche schon wieder ausgebucht. Ja, wenn da jetzt wieder ein Notfall kommt oder Terminsache frisst, dann hockt einer wieder ohne Mittagessen oder noch spät. Oder ich nehme es in Time und bringe es am nächsten Tag mit. So, aber es ist viel. Es ist einfach viel. Also letzte Woche hatten wir 212 Leute da. Auf 5 Tage. Also das.
Und wenn du mal jetzt, es ist ja schon 6 Jahre, 4. Februar 2016, das ist unglaublich, 6 Jahre schon.
Ja.
Und auf die Fälle, und manche, du erzählst ja immer mal wieder, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass es so etwas gibt. Mhm. Aber wenn du so ein bisschen schaust, so vielleicht auch nochmal nach Frage von Aufenthalt oder Jobcenter oder was auch immer euch da immer begegnet, was sind so, wo du sagen wirst, was ist schon echt, weil ich würde danach gerne nochmal sagen, was muss sich eigentlich verändern, politisch auch, aber dafür nochmal, ihr seid ja, und das ist ja für uns immer ganz gut zu sagen, was sieht es eigentlich konkret aus? Mhm. Und wir machen es eher sozusagen sehr allgemein politisch, aber ihr habt ja die Fälle. Und was sind so Fälle, wo du sagst, das sind echt krasse Fälle, die werde ich auch nie vergessen?
Ja, die krassen Fälle, das sind, wir hatten letztes Jahr, das hat uns ja arg getroffen, 3 Todesfälle. Ein 29-jähriger Eritreer, bei dem ein halben Jahr, nachdem er in Deutschland war, Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt wurde. Der hatte dann leider Gottes in 2020, war er während des Chemo, hat er 3-mal Corona gekriegt im Krankenhaus, weil der Körper überhaupt nicht mehr abwehren konnte. Dann der Todesfall von dem Ernest aus Ghana, der keiner weiß, warum er gestorben ist, aber der im September verstorben ist. Dann der Todesfall von der kleinen Windy mit 3 Jahren, wo heute noch eine Todesursache feststeht und die Ermittlungen sich hinschleppen. Das waren schon krasse Sachen, weil das Kind zum Beispiel, wir hatten in der Schwangerschaft die Frau begleitet, ne, durch die ganzen Anträge, Mutterschaftsgeld, Krankenkasse, das alles. Also das war sozusagen ein Kind der Beratungsstelle. Und das war schon krass. Das war schon krass. Was noch?
Ja, vor allem, weil da an der Stelle ja auch, wissen die zuhören ja gerade nicht, es auch, wie soll man sagen, Versagen, ich weiß nicht, ob es Versagen oder
ein sozusagen. Andauerndes, und zwar an allen Stellen. An allen Stellen. Angefangen von den Rettungskräften bis hin zu dem Krankenhaus, wo das Kind dann verstorben ist. Hat nichts funktioniert. So, das ist krass. Krass waren auch die Abschiebungen von 2 hochschwangeren Frauen nach Italien. Eine aus dem Sudan und eine aus Eritrea. Krass war das Findelkind, was uns an die Beratungsstelle gelegt worden ist, echt? In 2018. Ja. Mit 3 Pampers, schmutziger Decke, Buggy. Das war krass, aber das Kind ist, das ist recht schnell, nachdem im Krankenhaus festgestellt worden ist, ist alles gesund, kam das Kind zu Pflegeeltern. Und es war innerhalb von kürzester Zeit, war das Mädchen adoptiert. Also, das war krass. Es gab schon ein paar krasse Sachen. Krass war auch der Auftritt eines afghanischen Richters aus einer Provinz. Also das krass war, das zu sehen, wie die Leute den erkennen. Uns Haus verlassen und sehr unterwürfig waren auf einmal. Was denn? Ja, der war Richter und so. So, und den habe ich dann aber des Hauses verwiesen, weil der ständig in unser Waschbecken gespuckt hat in der Küche. Also es geht nicht. Ja, Richter hin, Richter her. Da hatten die Afghanen noch ein bisschen Angst, aber man nicht, dass der böse wird. So, das war, also das waren schon so krasse Momente. Aber wir haben auch krasse tolle Sachen, ja, also wenn jemand sein C1 geschafft hat, jetzt als Dolmetscher am Flughafen arbeitet, im VIP-Bereich, das sind klasse Sachen, ja, oder als der Lockdown war, mit Arbeitgebern zu telefonieren, wo die Männer in Afrika festsaßen, Sachen stellt den unbezahlten Urlaub, aber halt in der Arbeit, ja. Das war Windys Falle zum Beispiel, der damals unten fest saß und so. Wo man dann auch merkt, da gibt's auch ein Interesse, dass die Dinge funktionieren, ja. Und was jetzt so seit einem guten Jahr ziemlich krass ist, ist, dass die Agentur uns anruft, uns Jobcenter und das Jugendamt, und die uns immer als Feind sehen, ja. Das hat ja wirklich irritiert, dass die IG Metall eine Beratungsstelle Geflüchtete hat. Und am meisten irritiert bis abwehrend waren auch die ganzen Sozialträger, ja. Diakonie, Caritas, gut, AWO war da sowieso weg vom Fenster, Evangelische Regionalverband, die waren so, das waren die dann. Aber ich habe dann später so mitgekriegt, das hat eher so einen Neid-Moment gehabt, weil wir unsere Struktur hatten, wir gut ausgestattet waren, auch mit Personal, und nicht so um Töpfe buhlen mussten, wie all die anderen gucken müssen, über welches Projekt sie was abrechnen. Aber das hat sich gelegt, aber es war doch deutlich spürbar. Und das fand ich zum Beispiel krass, dass man erstmal auf Abstand geht, anstatt zueinander zu kommen und zu sagen, jetzt gucken wir erst mal. Das waren schon so krass. Und was halt auch immer krass ist, jede Geburt von einem Kind, ja, wenn die mit dem Neugeborenen da reinkommen, sagen, ja, guck, und zeigen das. Und das sind krasse Sachen.
Ja. Und wenn du so schauen würdest, auch so, wo du sagst, eigentlich politisch, was einfach die Leute schikaniert oder sozusagen die Leute schwerfällt oder auch strukturell einfach sagen, warum ändern wir das nicht einfach? Die neue Koalition hat sich ja ein paar Sachen vorgenommen. Aber wo würdest du sagen, gerade aus den Fällen, die ihr kennt, das muss sich unbedingt ändern, damit es einfach den Menschen noch besser und noch erleichtert wird?
Also was ich dringend, absolut ändern muss, ist, dass es zu Festnahmen kommt wegen Hautfarbe. Das erleben wir relativ regelmäßig. Zuletzt hatten wir den Fall von einer jungen Frau. Die wurde am Eschersheimer Tor in der Unterführung zur S-Bahn festgenommen, weil ein alter Mann die Polizei gerufen hat. Und die wollte nur zur S-Bahn. Und das sind so Sachen, wo ich denke, no go. Ja? Also da wünsche ich mir auch, dass da es ein besseres oder doch ein besseres Fingerspitzengefühl der Polizei gäbe, ja, auch von den Behörden, ja, also wir hatten mehrfach, dass Leute in der Ausländerbehörde von Polizisten mit Maschinenpistolen in den Keller, in den Verhörraum geführt wurden, und dort wirklich verbal drangsaliert wurden, bis die Chance gekriegt haben, ihren Anwalt anzurufen. Das sind Sachen, warum? Warum? Maschinenpistole, 4 Polizisten. Warum? Das sind für mich ganz schmutzige Einschüchterungsversuche. Oder warum zwingt man die Leute in ihre Botschaften zu gehen aus den Ländern, aus denen sie geflohen sind? Ja? Warum müssen die Eritreer, die nach 25/2 hier sind? Warum müssen die einen Identitätsnachweis beschaffen? Warum werden Syrer in die Botschaft geschickt? Immer noch, obwohl das afghanische Konsulat selber sagt, wir stellen zurzeit keine Taskira, keine Geburtstage, nichts aus, weil die politische Lage nicht geklärt ist in der Botschaft. Werden die Leute dahin geschickt? Ich sehe das immer wieder. Schreibe und dann sage ich, du kriegst doch gar keinen Termin. Geschweige denn ein Papier. Ja. So, und das sind so Sachen, also da ist so eine perfide Freude im Land an Bürokratismus. Ja. Also anders da kann ich das oft nicht verstehen. Also da hatten wir jetzt riesen Aktionen, wo uns die Leute die Tür eingerannt sind, wegen dieser Verpflichtungserklärung. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was das ist.
Ja, was ist das?
Das ist eine Erklärung, wenn jemand für dich in die Verpflichtung eingegangen ist, für deine Kosten aufzukommen.
Ach, stimmt.
Also da hat der Staat gemerkt, ups, dann können wir ja Geld generieren. Und dann wurden die alle damit überzogen. Wir hatten ich weiß nicht, wie viele Leute da nur mit diesem schreiben. Ja. Inzwischen haben sie es beim Jobcenter schon ins Formular mit eingearbeitet. Mhm. Ja. Aber das sind dann so Sachen, warum?
Ja. Ja.
So, das ist, ich glaube, es, also für mich ist diese Art der Bürokratie, mhm, ja, die auch böse ist, ja. Wir hatten jetzt letzte Woche eine Meldebehörde.
Mhm.
So, da haben die Eritreer haben keine, konnten sich nicht anmelden in der Stadt, weil, warum? Irgendwas wegen Äthiopien und Eritrea und Äthiopien, nee, Äthiopien gibt's ja gar nicht, das ist ja auch Eritrea. Mhm. So Diskussionen, wo wir sagen, Leute, stellt denen eine Meldebescheinigung aus, ja. Und da bin ich auch wirklich zur Amtsleitung gegangen, hab so, was soll denn das?
Mhm.
Und das ist deshalb, das ist für mich, diese Art von Politik ist für mich genau, die bringt genau das zum Ausdruck, was ich glaube, was tatsächlich ist, man will die Leute nicht hier haben. Man will das auch nicht als Chance begreifen, als Gesellschaft zu wachsen. Man macht immer noch die Augen zu vom Fachkräftemangel. In der einzigen Bereich, wo es jetzt funktioniert, Pflege.
Pflege.
Da die spüren es nämlich.
Ja, ja, ja.
Aus unserem Bereich, Organisationsbereich, das wird noch nicht gespürt.
Ja, ja.
So, aber die spüren es und deshalb wird da auch viel gemacht, was gut und sinnvoll ist, wo man sich wirklich auch eine Scheibe dran abschneiden kann.
Ja, absolut. Absolut. Jetzt haben wir nochmal vielen Dank für diese, weil ich habe das, wie gesagt, immer mal wieder in Ansätzen auch mitbekommen und am Rande auch teilweise. Aber auch diese Reise und du hast angefangen mit diesem, naja, ich musste was tun. Aber wenn du jetzt nochmal auf das, und das würde ich abschließend gerne nochmal mir anschauen, seit 6 Jahren, aber auch schon länger eigentlich dran bist, ist die Frage immer, die stelle ich eigentlich auch hier immer, warum du das tust, weil ich meine, das ist, bist ja nicht verpflichtet dazu, es ist sozusagen weit über die Ressourcen, die du teilweise auch selber hast, die Kapazitäten darüber hinaus. Also was ist das, wo du sagen würdest, deswegen ist das, was mich immer antreibt, was mich morgens aufstehen lässt und was mich einfach durchhalten lässt auch?
Also was mich durchhalten lässt, das kann ich ganz schnell beantworten. Das ist, weil ich sehe, was wir für die Leute hinbekommen, bewerkstelligen können, geklärt bekommen. Und es ist auch ganz, also die haben, die Ratsuchen sagen selber, wir müssen hier umbenennen, das muss jetzt Mama Afrika heißen, ja. das ist das, was mich durchhalten lässt, auch einmal an so richtig, richtig fiesen Tagen. Warum das macht, ich glaube, das hat persönlich, also ganz persönliche Gründe, und das ist einmal, dass ich mir in jungen Jahren, in sehr schweren Zeiten, ich tollen Menschen begegnet bin, die mir geholfen haben, die mir die Hand gereicht haben. Das ist das eine. Das andere ist, das kann ich nicht leugnen, das sind 6 Jahre Klosterschule bei den Franziskanern, wo du das sozusagen bei jedem Mittagessen mit in den Löffel bekommst. Es ist aber auch meine feste Überzeugung, wenn ich jetzt auf die Organisation gucke, es ist meine feste Überzeugung, dass wir uns um das Thema mit kümmern. Es ist nämlich niemand da, der sich um die Geflüchteten kümmert. Vielleicht noch die Kirchen in ihrem schmalen Handlungsgrad, ja. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen integriert werden. Wie sollen die sonst in die Arbeit kommen, ja? Und das ist jetzt nicht das Hauptziel der IG Metall, aber das ist das, was ich auch verstehe, was in unserer Satzung steht. Das ist das gesellschaftliche Teilhabe, das ist die Völkerverständigung, und wir haben es doch mit Menschen zu tun, die gar keine freiheitlichen Grundrechte und Demokratie kennen. Wo sollen die es denn herbringen, wenn wir es nicht versuchen zu vermitteln?
Ja. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Sozialisation, ob jetzt in der Klosterschule oder aber auch sozusagen von Menschen, die selber über, geholfen haben,
ja,
und auch Überzeugung, tiefste Überzeugung, ja, heraus, dass es das Richtige ist. Und den Verein, den du ja gegründet hast, der heißt ja
Helfen
hilft. Punkt.
Genau.
Genau.
Das war so, das war die Idee hinter dem Verein, dass es einfach darum geht, denen, die durchs unverschuldet durchs soziale Raster fallen, warum auch immer, versuchen zu helfen. Und das ist ja auch ordentlich gewachsen. Und was wir da in den letzten 5 Jahren, da haben wir auch fast 200.000 Euro ausgeschüttet. An Hilfen, an Einzelschicksalen, in 2020, ganz doll, da hatten wir die Hälfte, da hatten wir Mieten, nur Mieten gezahlt, ja, wegen Corona, damit
stimmt,
die Leute, ja, damit die Leute nicht obdachlos geworden sind.
Ja.
Und das ist eigentlich das, wo sich für mich dann auch die Arbeit in der Beratungsstelle sozusagen vollendet.
Mhm.
Dass es nicht nur darum geht, gute Ratschläge zu geben,
ja,
und was aufzuschreiben, sondern wenn, wie jetzt heute wieder, auch ein Mann, der palliativ in Chemo ist, der hat es nicht gepeilt, Jobcenter-Antrag zu stellen, der hat nichts, kein Geld, kein nichts mehr, aber 13 Medikamente, die er braucht. Ich habe den dann, der Antrag ist noch nicht durch, aber das wird der Verein übernehmen. Ja, der Mann braucht, der ist Diabetiker, der ist Bluthochdrucker. Wenn er das Zeug nicht kriegt, dann geht er vor die Hunde. So, und leider ist es so, dass das, was an Sozialamt, das Soziale bei uns in den Ämtern, findet halt immer statt. Also muss es sich verlagern. Wie gesagt, die Diakonie macht noch einiges, aber es gibt nicht so viele Stellen. So, und ich sag mal, das macht uns auch in Frankfurt und im Umland inzwischen auch einzigartig. Also, dass mir sozusagen vom Sehen des Problems bis hin zur Hilfe, zur Lösung des Problems. Und das ist für mich ein geschlossener Hilfskreislauf. Nicht nur das Problem sehen und drüber jammern und schimpfen, sondern das auch wirklich dann zu sagen, okay, du brauchst eine Brille, du kriegst kein Geld, wir bezahlen dir das. Und das schnell. Und das schnell nicht und auch nicht über Wochen.
Bürokratisch, ja.
Und da bin ich ganz stolz über den Verein, also dass der Vorstand, alle Vorstandsmitglieder innerhalb von 24 Stunden auf Anträge reagieren. Mm. Das längste, was wir hatten, waren 3 Tage.
Mm.
Dann waren wir uns uneins.
Ja.
So, dass es schnell geholfen wird, ja. Das ist so exotisch in Deutschland. Die schnelle Hilfe, man hat so gut denkt,
Liebe Bianca, ich danke dir sehr. Also
sehr
erstens,
gerne.
Ja, weil das sehr berührend. Ich habe das in einem Podcast auch gesagt, da ging es mit Pro Asyl um Karl Kopp. Das ist natürlich für mich selber, das als jemand, der eine Fluchterfahrung, Hintergrund auch hat, als Kind aus Eritrea damals geflüchtet mit meiner Mutter, wo ich auch so Bilder hatte, ich weiß es ja nicht, war da 1 Jahr, aber sozusagen am Bahnhof die Bilder, die hatten wir, da hat man ja selber nochmal, kommt man auch so Ideen. Wie war das damals eigentlich? Und es ging irgendwie gut und es hat auch was mit Menschen zu tun, die damals auch unterstützt haben. Ne? Und da gibt es auch viele gute Menschen, die unterstützt haben. Und das ist jetzt nochmal was anderes, dass es nicht auf der individuellen Ebene ist, sondern sozusagen eine Organisation, ein Verein gegründet wurde mit Support von der IG Metall, aber darüber hinaus läuft natürlich vieles auf der ehrenamtlichen Ebene und darüber hinaus. Und das ist, finde ich, sehr berührend und vor allem deswegen berührend, weil, wie gesagt, da gab es so viele Menschen, die am Bahnhöfen und wo auch immer gestanden haben 2016, frage ich mich manchmal, wo sind die eigentlich alle? Ja, weil, okay, die Situation hat sich verändert, aber viele Menschen sind einfach im Land und das eine ist das Fluchtthema, aber es gibt ja auch andere, wo du sagst, die durch das soziale Raster fallen, warum auch immer, und die da stehen und keine staatliche und keine andere Unterstützung bekommen. Mhm. Und da gibt es halt selten jemanden, der sagt dann, wir helfen jetzt einfach.
Da muss ich aber auch sagen, sowohl die Beratungsstelle als auch der Verein, die haben ein Alleinstellungsmerkmal und das ist, was du eben gesagt hast, der Support aus der Organisation und aus dem Haus. Also zu wissen, ich kann in die Sozialpolitik gehen, wenn ich mit einem Problem nicht klarkomme und sage, guck dir das mal an, gib mir einen Tipp. Ja, ich bin kein Sozialrechtler, ich bin kein Jurist. So, aber dass die Möglichkeit und die Bereitschaft der Kollegen da ist, zu sagen, wenn was ist, ruf an. Ja. Und so wird das auch von anderen wahrgenommen. Ich kriege das ganz oft, gerade aus dem Bereich der Diakonie und auch aus dem städtischen Bereich inzwischen zu hören, man, das ist ja ein tolles Gesamtpaket. Ja. Ja. Das ist ja super, schicken Sie mir mal ein paar Flyer, ich schicke Ihnen und sage schon um Gottes Willen. Ja.
Ja. Absolut, absolut.
Das wäre mir jetzt immer wichtig.
Das ist so. Und genau, diesen Alleinstellungsmerkmal oder das Alleinstellungsmerkmal. Und von daher wollen wir hoffen, dass das noch einige Jahre so weitergeht. Das Thema Flucht wird ja bleiben und wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank und viel Kraft für den nächsten Monat. Ja. Welcome back aus dem Gespräch mit Bianca Huber. Ich finde, der Begriff stille HeldInnen trifft auf diese Person, auf Bianca, hundertprozentig zu. Sie selber hat ja geschildert, wie sie in Tränen in Ohnmacht war und daraus dann eine Aktion, eine konkrete Handlung entstanden ist. Mit den Deutschkursen, die immer größer wurden und dann bis hin zu dem Laden. Weil sie selber sagt, ich muss was machen, sonst ertrage ich das Ganze nicht. Also eine positive Energie daraus genommen hat und in Aktion getreten ist. Die krassen Beispiele zeigen, was alles schiefläuft in diesem Land. Sie beschreibt es selber als die perfide Freude an der Bürokratie zum Beispiel, die Menschen wirklich mürbe machen, und beschreibt selber, wie sozusagen aus der Überzeugung, aus der eigenen Sozialisation das macht, was sie jetzt macht. Und das ist wunderbar einfach, weil es wirklich Menschen konkret hilft. Es wirkt, jeden Tag kommen mehrere Menschen dahin und dem wird konkret geholfen, seit 6 Jahren mittlerweile. Eine großartige Arbeit, und das hatte ich beschrieben gehabt, in einer Zeit, in dem nicht mehr viel über Geflüchtete und Flucht gesprochen wird, aber trotzdem mehr Menschen da sind, die Unterstützung brauchen. Von daher fand ich, das war ein tolles Gespräch, ein wichtiges Gespräch. In diesem Sinne, Peace, Love, Harmony.